Vierte Halbzeit.
Wir sind am Start und ihr seid es auch, sonst könntet ihr uns hier nicht hören. Wir, das ist die Sportredaktion der Dortmunder Ruhrnachrichten. Mein Name ist Timo Janisch und neben mir sitzt David Döring. David, grüß dich.
Hallo zusammen.
Ja, ich würde sagen, die erste Hälfte ungefähr der Dortmunder Saisonvorbereitung auf die neue Fußballsaison ist sozusagen vorbei. Wir hatten gestern am Samstag, wir sprechen am Sonntag, fast so live wie nie, also sehr zeitig, nachdem wir hier aufgenommen haben, werdet ihr den Podcast dann auch schon hören können. Gestern war der Finaltag beim Hacker Cup, beim, das kann man so sagen, prestigeträchtigsten, größten, wichtigsten Vorbereitungsturnier hier in der Region und auch beim Josef Spranke Cup in Huckade bei der Westfalia dort. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal muss natürlich der Blick gehen auf den Hacker Cup, der wie gesagt sein Ende gestern gefunden hat. Mit, man könnte es eigentlich so sagen, mit dem Duell der beiden besten Mannschaften, die teilgenommen haben, einfach auch von der Ligenzugehörigkeit mit Türkspor Dortmund war. Erstmals ein Regionalligist dabei, mit dem AS 1009 eben dann der Oberligist, der sich ganz knapp Türkspor geschlagen geben musste im Aufstiegsrennen zuletzt. Und genau die beiden Mannschaften standen dann eben sich im Finale gegenüber. Auf dem Weg dahin hat es zwar die eine oder andere kleine bis mittlere Überraschung gegeben, aber dann waren es doch die beiden Teams, ja, von denen man, wenn man vorher hätte wetten müssen, glaube ich, gesagt hätte, jo, das ist das Finale. Das war letztes Jahr noch anders, als auf einmal der Holzwicke, der SC und der BSV Schüren gegeneinander gespielt haben mit Türkspor, Aplerbeck, dem FC Brünninghausen. Ich weiß gar nicht, war Bövinghausen letztes Jahr auch schon dabei? Ich glaube ja. Gleich vier Oberligisten das Finale nicht erreicht haben. Dementsprechend dieses Jahr haben sich dann wieder die auf dem Papier stärksten Teams durchgesetzt. David, wie hast du das Turnier oder das Spiel gestern, das Finale erstmal ganz allgemein verfolgt? Was ist dir aufgefallen?
Ja, die beiden besten Teams in Dortmund sind aufeinander getroffen. Das kann man nicht nur anhand der Ligenzugehörigkeit erkennen, sondern auch am Spielerischen. Also Türkspor war wegen des gesamten Turniers an einigen Stellen eine Augenweide. Da hat es richtig Spaß gemacht. Die hatten auch mal ein Spiel, glaube ich, wo Sebastian Thürerle am Ende nicht so zufrieden war. Aber
haben sie gegen Eichlinghofen?
Gegen Eichlinghofen, ja. War es das genau. Da gab es dann schon mal eine klare Ansage, dass er es so nicht sehen möchte, aber wenn man am Freitag dieses sehr dominante 9:0 gegen Brünninghausen sieht, wo man sagen muss, die waren letzte Saison noch in einer Liga. Und
das war schon eine Ansage.
Da sind die Spiele noch sehr knapp ausgegangen. Und klar, da dürfen wir jetzt alles auch nicht zu hoch bewerten. Beide in der Vorbereitung. Türkspor muss auch nochmal einen Ticken weiter sein als alle anderen.
Starten schon.
Genau, weil nächste Woche Samstag der Saisonstart ansteht in der Regionalliga West gegen den Wuppertaler SV. Das ist dann auch nochmal ein anderes Kaliber. Aber Aplerbeck und Türkspor sind ziemlich zeitgleich in die Vorbereitung gestartet. Aplerbeck hatte auch ziemliche Brocken als Gegner. BVB U23, Arminia Bielefeld, SC Wiedenbrück zu Beginn. Und da wollte Marco Stiepermann, hatte sich schon gefreut auf den Hacker Cup, weil er da gesagt hat, da können wir ein bisschen mal dominieren endlich. Und das ist dann jetzt auch eingetreten. Also das hat man in vielen Spielen gesehen. Ich war ein bisschen überrascht, dass der AST nochmal so zurückgekommen ist in der zweiten Halbzeit. Das wirkte... Hätte ich jetzt nicht direkt erwartet, aber tut einfach für den Kopf, glaube ich, da auch nochmal ganz gut. Für Türkspor ist es nicht der Riesenrückschlag, für den ASC vielleicht einfach eine gute Sache für den Kopf mit Blick auf Saisonbeginn am 11. August. Und ja, verdienter Sieger und auch wieder ein wunderbares Turnier, einfach mit mehr als 1000 Zuschauern gestern, die in Aplerbeck vor Ort waren. Also das ist wirklich herrlich, das ist Werbung für den Amateurfußball, das ist Werbung für Dortmund. Kann man nur in den Hut ziehen vor den Verantwortlichen.
Ja, unterstreicht auch nochmal die Stellung des Turniers, glaube ich. Der Start war ein bisschen schwieriger, da lief die EM noch, da hatte man einen Tag, wo man sich kurz dachte, da findet gerade nicht so die Resonanz, die man sich vielleicht erhofft hat, aber die Tage danach, das waren dann ja einige, haben gezeigt, dass das dann wirklich nur eine Begleiterscheinung der Europameisterschaft war. Ich glaube, für Türkspor, ja, ein Rückschlag hast du gesagt, ist es nicht. Ich glaube, es ist schon nervig, wenn man dann nicht dieses Erfolgserlebnis mitnehmen kann, eine Woche vor Saisonstart. Aber du hast es gesagt, der AST ist zurückgekommen, haben erst zurückgelegen, dann auch noch das Ding wegverteidigt am Ende. Das ist ja auch einigen Mannschaften dann nicht gelungen gegen Türkspor in der letzten Oberligasaison. Aber was glaubst du, was sagt dieser Sieg über den AST 09, die eben den Aufstieg knapp verpasst haben letztes Jahr? Die Konkurrenz wird in der Spitze eher, munkelt man nochmal breiter. Also ne, es wird eher, da könnte eher noch mehr Teams geben, die in diesem Aufstiegsrennen der Oberliga Westfalen mitmischen müssen, die mit Ambitionen starten, die dem ASC das Leben schwer machen werden. Klar, Aplerbeck wird niemals in eine Saison gehen und sagen, wir wollen jetzt aufsteigen, aber sie sind Dritter geworden. Sie haben den Kader in großen Teilen, glaube ich, so wie sie es wollten, zusammengehalten. Ich glaube, der wirklich nennenswerte Abgang ist der von Semin Kojic, der in der Rückrunde direkt eingeschlagen ist. Aber natürlich haben die nicht die Ambition, jetzt um Platz 5 bis 6 zu spielen. Was sagt das aus über den AS-10-09? Dass sie das Turnier gewinnen? A, dass sie ja auch mal ganz deutlich die Dortmunder Löwen mit 10-1 wegschruppen, aber vor allen Dingen, dass sie gegen Türkspor das Finale nach Rückstand gewinnen.
Dass das Team einfach sehr gefestigt ist, ne? Und dass Marco Schiepermann da einen klaren Plan mitbringt. Also ich habe selten erlebt, dass es über einen Trainer so viel Lobeshymnen gab von Spielern, von Verantwortlichen in ganz Dortmund, um Dortmund herum. Einzige, bei dem ich es ähnlich empfinde, ist dann noch Sebastian Tyrella. Also passend, dass die beiden sich auch gegenüberstanden. Also sind für mich auch die beiden größten Trainertalente. Talent klingt so, als wären das noch junge Burschen, die irgendwie gerade ins kalte Wasser geschmissen werden, was sie definitiv nicht sind. Die haben ja so viel Know-how. Und Stiepermann hat dieses Team gefestigt. Natürlich wäre es vermessen, jetzt zu sagen, wir wollen die Saison von die vergangene Saison nochmal toppen. Das kann man nur toppen, indem man aufsteigt, aber der ASC hat die historisch beste Oberliga-Saison gespielt, die sie jemals gespielt haben, haben mehr als 70 Punkte geholt. Es ist schwierig, das zu wiederholen, und ich glaube auch wirklich, dass der Aufstiegskampf in der Oberliga in der Breite nochmal deutlich, deutlich zugenommen hat. Man hatte letztes Jahr ein Team, was sehr stark dominiert hat mit den Sportfreunden aus Lotte. Und dann gleich zwei Teams aus Dortmund, die dahinter waren. Bei Türkspor hat es sich bis zur Rückrunde nicht so angedeutet direkt, aber man wusste halt, was das Team eigentlich kann, wie viel Qualität da steckt. Mit Blick auf nächste Saison, ich denke an Teams wie Lippstadt und Aalen, die abgestiegen sind, ich erwarte eigentlich fast, dass die Sportfreunde Siegen über allem so ein bisschen schweben werden. Also die haben den größten Aufstiegsdruck. Da hört man
einiges auf jeden Fall.
Ja. Allein aufgrund der Verstärkung und den Ambitionen auch lange letzte Saison oben mitgespielt, aber am Ende nicht
durch. Ja, nach einem katastrophalen Start, ne? Also die da hat man dann am Ende schon gesehen, was die vielleicht in der Lage sind, dann mal über eine ganze Saison zu leisten. Man hat dann gesehen, was die in der Lage sind zu leisten. Wenn sie das über eine ganze Saison zeigen, dann gehören die da automatisch, glaube ich, mit oben bei.
Absolut. Ich glaube, da möchte man, in Appleweg möchte man, soweit es geht, oben mitspielen. So, wenn es am Ende nicht Platz 1 oder Platz 2 wird, ist es aber da kein Weltuntergang, weil der Verein halt nicht in diesem Wesen besteht, dass man halt aufsteigen muss. Man möchte, glaube ich, aber auch nicht Zwölfter werden. Also sowas wie den Westfalen-Pokal, den nimmt man gerne mit und möchte sich dafür qualifizieren und halt auch zeigen, dass man es drauf hat. Ja, also dass man da mithalten kann in der Oberliga und eher zum oberen Drittel und nicht zum mittleren oder letzten Drittel gehört.
Das klingt so, als würde es das so ein bisschen die Überschrift sein, die über der AC-Saison stehen könnte. Ein kurzer Blick noch auf Türkspor Dortmund. Wie siehst du sie gerade? Sie starten gegen Wuppertal, dann gibt es das Auswärtsspiel gegen die MSV Duisburg. Das ist natürlich ein knallhart Start in die Regionalliga. Du triffst direkt gegen auf zwei der größten Vereine dieser Liga, spielt in Duisburg, Stadion, was glaube ich über 30.000 Zuschauer fasst. Da sagt mal kurz die Regionalliga West Hallo und heißt dich herzlich willkommen. Ja, wie bereit sind die? Was machen sie für einen Eindruck auf dich? Jetzt wohl erstmal sportlich vor allen Dingen gesehen.
Ja, zwei Spiele jetzt, die eine absolute Standortbestimmung sind. Also da weiß man sofort, okay, ist man in dieser Liga beheimatet oder wird es eine harte Saison? Mein Gefühl ist, dass Türkspor bereit dafür ist. Ich glaube auch, dass man mit Sebastian Tyrell den richtigen Mann an der Seitenlinie hat und auch sehr gut darin war, einen Stamm des Teams auch zusammenzuhalten, weil das, glaube ich, echt wichtig war. Es gab ein Kommen und Gehen jetzt bei Türkspor definitiv, aber es ist halt wirklich so, dass das ein großer Teil noch da ist. Spieler, die Regionalliga-Qualität haben, weil einige davon auch schon Qualität in dieser Liga gespielt haben. Wenn ich da an Leute auch wie immer Ackmann dann beispielsweise denke, aber Ibrahim Bulut auch oder so, da sind halt Leute bei, die können Regionalliga spielen. Die wissen, was auf die zukommt. Die Auftaktpartien werden sehr anstrengend, aber das Team wird darauf vorbereitet sein. Also davon gehe ich aus. Ich würde nicht davon ausgehen, dass Türkspor da jetzt selber die Initiative ergreift und sagt, wir wollen hier das Spiel gestalten, auch wenn es deren Identität ist. Mhm. Gleichzeitig, ja.
Das schnelle Umschalten haben sie aber auch im Repertoire. Ne?
Genau, ja. Das ist es vielleicht. Also da muss man ein bisschen umswitchen. Also ich glaube schon, dass da immer wieder die Anweisung es geben wird, spielt den Ball hinten raus oder so, wir versuchen unser Spiel aufzuziehen. Aber wenn man merkt, da sind zwei Teams wie Wuppertal oder Duisburg, die halt direkt wieder hoch wollen im Fall vom MSV Duisburg oder wie Wuppertal seit Jahren eigentlich gerne mal wieder den Schritt wagen würden in die dritte Liga. Die müssen ja an sich schon allein vom Charakter her den Ansatz haben, hey, wir dominieren das Ganze hier, ne? Wir definitiv dominieren gegen Aufsteiger und dann würde ich denen auch den Ball überlassen und dann vielleicht auch Fehler hoffen und schnell umschalten, weil auch da hat man sich auch gut verstärkt. Also wenn ich an Okansi denke, der hat jetzt, glaube ich, beim Hacker Cup sehr, sehr stark überzeugt als Neuzugang bei Türkspor und ja, haben den richtigen Mann an der Seitenlinie, den sie hoffentlich noch einige Zeit halten können und sind, glaube ich, gut aufgestellt. Da ist man früh in die Vorbereitung gegangen und hatte eine sehr intensive Vorbereitung, teilweise mit der Doppelbelastung mit einer Mannschaft, die in Monheim war es, glaube ich, gespielt hatte bei einem Turnier gegen Regionalligisten und dann auf der anderen Seite beim Hacker Cup. Also das sieht gut aus, glaube ich, für Türkspor.
Was, glaube ich, wichtig sein wird, also ich stimme den allem zu. Erstmal ist es noch so, dass, glaube ich, wichtig zu erwähnen, man hat sie immer definiert über ihre Spielstärke, über ihre Offensivstärke, über das Umschaltverhalten teilweise. Aber die haben es halt auch gerade gegen Ende der Saison bzw. in der Rückrunde echt oft geschafft, dann auch defensiv so gut zu stehen, dass du mal an der Druckphase gut standgehalten hast, dass du Vorsprung immer über die Zeit verteidigt hast. Was noch ein großes Problem bei der Hinrunde, also defensiv, ist das halt auch eine gute Oberligamannschaft gewesen. Ja, das Visier ist immer offen und Sebastian Türeller sagt ja nicht ohne Grund, er gewinnt lieber 5-4 als im Jahr 1-0. Das ist die Intensität dieser Mannschaft. Die wollen lieber ein Tor mehr schießen als der Gegner, anstatt eins weniger bekommen. Aber trotzdem ist die Defensive ja auch eins der vielen Prunkstücke gewesen, ne, in der vergangenen Saison. Was mir aufgefallen ist, dass jetzt zuletzt oftmals die Aufstellung relativ viel gespickt war mit bisherigen Leistungsträgern. Also klar sind da zwei, drei neue immer mit dabei gewesen. Kanzler hast du erwähnt. Ich glaube, Simon Rebron ja war auch das eine oder andere Mal dabei oder Cam Probin. Aber da waren viele aus der Aufstiegsmannschaft plus Miguel Max Schmeling und Maurice Haar als Innenverteidiger, die dann beide schon mit Sebastian Türeller zusammengespielt haben, die teilweise mit jetzigen Mannschaftskollegen schon mal mit TuS Bövinghausen gespielt haben. Ich glaube, das kann natürlich auch ein Faustpfand sein in den ersten Spielen. Du musst dich an ein neues Stadion gewöhnen, weil du in Felbert spielst. Du musst dich an neue Gegner bzw. an das neue Niveau gewöhnen. Auch so ein bisschen an die Begleiterschalung. Der Wuppertal SV hat 2000 Karten angefordert für das erste Spiel. In Duisburg wird es nochmal viel, viel heftiger. Dass du dann nicht noch dich selber finden musst, dass du weiter zusammenfinden musst, sondern du weißt, hey, wir müssen uns vielleicht an das Niveau alle zusammen angleichen, aber untereinander ist es in großen Teilen dann vielleicht schon bekannt und wir haben dann eher punktuell zwei, drei Leute, die neu reinrücken, die uns vielleicht noch unbekannt sind. Aber nicht, dass wir einmal komplett durchgetauscht haben und 5, 6, 7 Neuzugänge haben, die zur Startelf gehören könnten in den ersten Wochen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das wird denen definitiv gut tun. Also wenn du da jetzt im Vergleich dann zum letzten Oberligaspieltag irgendwie mit einer Mannschaft ankommen würdest, wo du auf 10, 11 Positionen alle ausgetauscht hast, dann wird es halt auch schwierig. Also so ein Team muss sich ja auch finden. Und man hat einen gewissen Stamm behalten und ergänzt den halt, finde auch an einigen Stellen, sehr, sehr sinnvoll. Wie viele dann am Ende wirklich dann langfristig zum Kader gehören werden, das wird man dann sehen, weil es ist halt ein Wechselgeschäft. Da sind halt einige bei, wenn die eine Anfrage bekommen irgendwie von einem ambitionierten Club und es dann Richtung oberem Drittel weil in der Regionalliga geht oder zu einem Drittligisten möglicherweise, dann wird auch der eine oder andere wieder schnell gehen. Aber grundsätzlich steht das Gerüst, glaube ich, und das auch relativ ordentlich, da merkt man auch einfach, wie spielstark diese Mannschaft ist. Ne? Also die haben gegen Mannschaften gespielt, gegen die sie letzte Saison gespielt haben, eher knappere Duelle, wie Brünninghausen, wie Bövinghausen. Jetzt kommen da auch ein Team wie Concordia Wiemelhausen, die in die Oberliga aufgestiegen sind. Also die auch 8-1, nicht so verkehrt. 8-1 genauso ausgegangen wie das Spiel gegen den TuS Bövinghausen, der natürlich auch in einer ganz anderen Phase ist. Die bewegen sich auf einem ganz anderen Level, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Komplette Findungsphase. Aber ja, dieses Team wirkt sehr eingespielt, wirkt sehr homogen, das wirkt sehr stimmig. Also vom Trainerteam an, und da rede ich dann nicht nur über Türeller an sich, der als Trainer halt wirklich gut ist, aber auch über die Co-Trainer Ayub Kosgun, der viele von den Spielern kennt, mit vielen zusammengespielt hat und selber halt auch gerade aus seiner Karriere rausgekommen ist und weiß,
ein gutes worauf, Bindeglied, ne?
Ja, worauf es ankommt.
Spielerperspektive,
genau,
und Trainerperspektive.
Genau, worauf es direkt ankommt. Besonders Sebastian Thyralle hat ja auch eher noch mal einen Ticken höher gespielt als der Rest. Mhm. Der weiß es dann auch noch, bei dem ist es ja auch noch nicht so lange her. Aber bei Eyüp Kürsgün ist es dann so, der hat ja Regionalliga West gespielt. Der kennt dann ungefähr, der weiß ungefähr, was auf diese Teams zukommt. Also ich glaube, der hat beim KFC Uerdingen gespielt und er weiß, was passiert, wenn da irgendwie Wuppertal ankommt mit 2000 Leuten. So, der kann mit den Jungs reden und finde ich genauso, dass sie dann mit Robin Gordon einen weiteren Co-Trainer dazugeholt haben, der halt auch etwas Menschliches da mit reinbringt. Wahrscheinlich auch sehr viel Fußball-Expertise, das weiß ich aber nicht zu behaupten, aber ich habe ihn kennengelernt als sehr intelligenten Menschen, der schafft mit jungen Leuten auch sehr gut umzugehen und ja, haben sich da auch nochmal erweitert und verstärkt, was halt dann auch nochmal so ein bisschen darauf hinführt, die müssen ja auch sich ein bisschen professionalisieren, wenn man wirklich langfristig
definitiv
diesen Weg,
klar,
ja, in der vierten Liga gehen will.
Wir sind über den Hacker-Cup auf Türksburg Dortmund gekommen. Ich glaube, es gab die eine andere kleine Überraschung. Ich glaube, der TuS Eichlinghofen hat sich gut verkauft, der sei hier genannt. Da war dann gegen den AS 10-9 Endstation. Ebenfalls eine kleine Überraschung war vielleicht der SV Brakel, der ist gegen den Königsborner SV und eben den klassischen höheren Westfalen-Ligisten Holzbücke der SC als erster aus seiner Gruppe dann hinausgekommen. Hat dann aber, ja, stand so ein bisschen im Mittelpunkt am Samstag, sie haben das Spiel um Platz 3 erreicht, sind am Freitag gegen Aplerbeck ausgeschieden. Allerdings hat man da ja eine Planungsüberschneidung mit dem eigenen Turnier gehabt. Der SV Brakel ist, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, am Samstag in den eigenen Kronen Green IT Cup gestartet. Da ging es um 16.30 Uhr los gegen die SG Massen. Um 17 Uhr stand aber gleichzeitig auch das Spiel um Platz 3 an beim Hacker Cup, sprich, diese Mannschaft konnte nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Problematisch noch dabei, Trainer Exxon Gavalla hat ja eigentlich nur eine Mannschaft zur Verfügung gehabt, sagte, er hat sich eigentlich durch die letzten 3-4 Spiele mit dem gleichen Stamm aus 13, 14 Jungs geschleppt sozusagen. Klar, Urlaubszeit, auch immer ein paar Wehwehchen angeschlagen und Verletzte, die es dann in der Vorbereitung gibt, die kommen noch dazu. Das war halt nicht möglich, da, sag ich mal, zwei richtig schlagkräftige Mannschaften auf die Beine zu stellen. So war es dann, ich glaube, fast ausschließlich, ich mag es jetzt nicht final zu behaupten, aber ich glaube, fast ausschließlich die zweite Mannschaft, die beim Hacker Cup das Spiel um Platz 3 gegen den FC Brünninghausen bestritten hat. Die zweite, der Brakler, spielt in der Kreisliga B. Entsprechend deutlich ging das aus mit 0-9. Ich glaube, der Schiedsrichter hat noch einen Moment vorher Schluss gemacht. Wie siehst du das, dass es dann, ja, dass man so eine Terminüberschneidung ja an irgendeiner Stelle, sag ich mal, in Kauf genommen hat und dann nur mit einer schlagkräftigen Mannschaft quasi spielen kann, sei es jetzt wo auch immer. Ich kann natürlich die Gründe total verstehen, dass man beim eigenen Turnier da mit der ersten Mannschaft aufläuft.
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, da genau den Schuldigen zu finden. Also wer ist jetzt schuld? Hat der AS 10-9 vielleicht zu früh geplant irgendwie und der SV Brakel das nicht mitbekommen oder umgekehrt? Wobei Aplerbeck, also die muss es ja nicht interessieren. Die haben sich jetzt nicht für zwei Turniere angemeldet und haben dann eine mögliche Doppelung in Kauf genommen. Ich find's definitiv schade, dass dann so ein Spiel um Platz 3 so ins Wasser fällt. Ne? Also da kommen Leute hin, die zahlen dafür Eintritt, die kommen auch früh hin, die wollen auch das erste Spiel schon sehen. Also es kommen nicht nur alle, um irgendwie Türksburg und Aplerbeck spielen zu sehen, sondern wollen auch welche das Spiel um Platz 3 sehen, erhoffen sich da was, weil man mit dem SV Brakel 06 ja eigentlich einen ambitionierten Landesligisten erwartet, der sich bis dahin richtig gut verkauft hat in dem Turnier.
Definitiv.
Gegen einen neu aufgestellten FC Brünninghausen als Westfalenligist. Also da sind zwei Teams, die nur eine Liga voneinander entfernt sind. Und ja, dann erlebt man sowas. Jetzt tue ich mich schwer, auf diese zweite Mannschaft einzudreschen. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Als Trainer war auch Gerrit Horst Hemke eingetragen, der die zweite Mannschaft des SV Brakel trainiert. Jetzt hat der FC Brünninghausen selbst so hoch verloren und die sind eigentlich in großen Teil mit der ersten Mannschaft am Freitag angetreten gegen Türksburg, 0-9 verloren. Ja, sollte nicht passieren, also darf eigentlich auch aus meiner Sicht nicht passieren, dass es zu sowas kommt. Türksburg Dortmund hatte ja ein ähnliches Problem, nur den einzigen Vorteil gegenüber den Kollegen aus Brakel, dass man halt einfach einen viel zu großen Kader hatte und so eigentlich zwei Mannschaften zum Turnier nach Monheim schicken konnte und aber auch nach Aplerbeck zum Hacker Cup.
Ja. Da stand das natürlich, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt fest, dass man diese zwei Mannschaften haben würde. Klar, kann man noch irgendeine verrückte Verletzten Odyssee, sage ich mal, um sich greifen und dann hast du auch Probleme. Ich sehe schon den SV Brakel in der Verantwortung, sowas zu vermeiden. Eben weil du ja sozusagen die Terminhoheit über dein eigenes Turnier hast, das ist nun mal so. Ich glaube schon, dass da eine mögliche Lösung gewesen wäre, das das eigene Turnier vielleicht so zu planen, auch wenn es nicht ganz perfekt ist, dass man vielleicht am Sonntag erst spielt. Klar, ne, der Samstag ist attraktiver. Ich weiß, dass da Sponsoren dran hängen, dass da ja ganz viele Interessen einfach diese Mannschaft am Samstag sehen wollen. Deswegen war es, glaube ich, auch keine Option zu sagen. Also natürlich, die wollten es selber, hat Exxon Gerber da gesagt, aber es wäre keine Option gewesen sowieso, da mit der ersten Mannschaft zum Hacker Cup zu fahren und mit der zweiten dann zu Hause zu spielen. Ich sehe sie aber, wie gesagt, in der Verantwortung sowas zu verhindern. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Ich glaube, das ist jetzt nichts, woran man sich lange erinnern wird. Das muss man auch sagen. Aber es ist blöd für den ASC, der dann da irgendwie steht mit so einem 0-9 Spielplatz 3. Das ist doof für Zuschauer, die bei echt üblen Temperaturen vielleicht mit großer Hoffnung da hinkommen, geiles Fußballspiel zu sehen. Und das war es dann, wenn man zumindest ein spannendes, intensives Spiel sehen möchte, eher nicht. Und das ist ja auch ein bisschen blöd für den FC Brünninghausen, ne? Die sich dann vielleicht auch denken, so, sie gegen Türksbau haben sie auf den Sack bekommen am Freitag, dann wollen sie zumindest gegen Landesligisten, gegen guten Landesligisten nochmal eine gute Leistung zeigen, sich da ja vielleicht so ein bisschen für, ja, revanchieren können sie sich ja bei Brakel nicht, aber ja, so ein bisschen Wiedergutmachung intern betreiben und dann ja, auch für die ist dieser Sieg natürlich weitestgehend wertlos, das muss man leider so sagen. Also ich würde mich da freuen, wenn man das nächstes Jahr vermeiden könnte. Es sei jetzt natürlich nicht nur der SV Brakel wie in den Pranger gestellt, sondern das gilt eben auch für alle Teams, die eigentlich Vorbereitungsturniere veranstalten, selber noch an anderen Turnieren dann teilnehmen. Spezielle Situation natürlich auch durch den EM-Sommer und Terminverschiebung eingespielt. Brakel vor Aplerbeck und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch mega, können wir jetzt den ganzen Podcast drüber füllen.
Normalerweise über reden Termine. Wir da nicht drüber. Genau, ne? Also ja, normalerweise finden die Turniere komplett irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sich da Olaf Schäfer, der Vorsitzende von Brakel, mit Michael Linke, dem Vorsitzenden von Aplerbeck, irgendwie mal abspricht oder sowas, aber normalerweise finden die ja komplett getrennt voneinander statt. Ist ein grundsätzliches Problem im Amateurfußball mittlerweile geworden, dass viele Vereine erstmal überall zusagen und alle zu allen möglichen Tests erstmal ja sagen, einfach um die Sicherheit zu haben, ja, haben wir schon mal irgendwas, und plötzlich fällt dann auf, ah, blöd.
Wir haben vier Mannschaften, die sich überschneiden, also vier, ja. Teilnehmer des Hacker Cups nehmen auch am Kronengrün RT Cup des SV Brakel.
Ja, und ne, da muss man halt echt mittlerweile ein bisschen aufpassen und ist ein Appell eher an alle Vereine, ne? Also ich glaube, viele sind da gut organisiert, aber einige haben in den letzten Jahren einfach gesagt, oh, das Turnier klingt spannend, das Vorbereitungsspiel nehmen wir auch noch mit und die Anfrage, die klingt auch noch gut, und plötzlich ist alles am gleichen Tag oder innerhalb von zwei Tagen. Ne?
Ja, aber ich glaube, das Thema ist jetzt seit ein, zwei Jahren relativ präsent und es scheint so, als würde der eine oder andere Verein noch schon daraus lernen, also die ganz krassen Doppelungen und ja, Dreifachung, die gab es nicht diesen Sommer dann im großen Stil. Machen wir einen Schwenk zum Josef Spranke Cup von Westfalia Huckade. Ja, ich würde sagen, so vielleicht so das dritte Turnier in Dortmund. Also ich sehe den Hacker Cup ganz oben, dann sehe ich das Turnier in Brakel, wo dann doch nochmal ein, zwei höherklassige Mannschaften dabei sind mit Hombruch und Brakel aus der Landesliga. Und dann das Turnier in Huckade mit Westfalia Huckade als Bezirksligist, mit Menge 0820 als Bezirksligist und dem SV Westrich als Bezirksligist. Da gab es, fand ich, zwei kleine Überraschungen. Die erste ist dann auch direkt Mengede, die das Turnier gewonnen haben. Und gerade übrigens auch schon wieder ein Testspiel am Sonntag. Die haben sich so gerade eben in der Liga gehalten. Mannschaft immer noch irgendwie im Umbruch. Viele der bekannten Namen haben sich da verabschiedet, die ja auch noch dafür gesorgt hatten, dass Mengede mal eine gute Rolle noch in der Bezirksliga gespielt hat. Dieses Jahr war das dann nicht mehr so. Hat dich das überrascht, dass die dann jetzt auch mit dem Trainerwechsel, Nico Anders steht da jetzt für Thomas Gerner an der Seitenlinie, sich direkt so stark zeigen und dieses Turnier gewinnen? Und ich würde sagen, zumindest mal Westfalia Huckade ist ja schon als Bezirksligist eine Nummer größer aktuell.
Aktuell auf jeden Fall. Mengede ist komplett im Umbruch, deshalb hat es mich schon etwas überrascht. Es ist aber, glaube ich, auch, also steckt wohl ein bisschen mehr hinter. Das liest man immer mal wieder zwischen den Zeilen so heraus. Wir hatten vor ein paar Wochen mal, dem haben wir zu häufiger gesprochen, mit dem Kapitän Robin Diekmann gesprochen, und er hat auch schon gesagt, Trainingsleistung hat zu wünschen übrig gelassen. Sind Spieler nicht mehr gekommen einfach. Da hat's, also ich glaube, es hat zwischenmenschlich irgendwie nicht mehr funktioniert oder gefunzt. Bei vielen war vielleicht die Motivation auch weg. Und was dann auch vielleicht dann langfristig zu diesem Schritt dann auch von Thomas Gerner, den ja absolut viele hier schätzen in Dortmund als Trainer, geführt hat, zu sagen, hey, ich setze in Menge den Haken dran. Ne? Mhm. Es funktioniert einfach nicht mehr irgendwie in der Kombination und ich suche mir was Neues und jetzt Trainer beim VfB Westhofen ist. Und vielleicht kriegt es Nico Anders dahin, mit neuer Unterstützung da im sportlichen Bereich etwas Neues aufzubauen. Den Eindruck macht das jetzt. Also wenn man sich das Spiel auch anguckt zwischen Mengele und Westfalia Hooker um den Einzug ins Finale, da wollte Mengele am Ende dann noch mehr den Einzug und schießt dann auch in der 82. und 83. Minute, werden ja 40 Minuten pro Halbzeit gespielt, schießt dann auch noch das 3:2. Die Lust ist, glaube ich, einfach wieder da in Mengele. Auf schönen und erfolgreichen Fußball. Und für uns war es irgendwie in den letzten Jahren immer wieder gesetzt, dass Mengele Titelanwärter in der Bezirksliga ist oder Aufstiegsanwärter ist. Mhm. Und dann ist man da letztes Jahr überrascht, dass die so knapp dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind. Und ich glaube, da beginnt jetzt was ganz Neues. Und der erste Eindruck ist wirklich sehr, sehr positiv, weil man sich ein kleines Gerüst gehalten hat, was irgendwie den Verein zusammenhält, nicht alle Leistungsträger der vergangenen Jahre verloren hat. Und ja, jetzt kriegt man es da vielleicht hin, was Neues aufzubauen, und dadurch hat man dann vielleicht zwei, wenn nicht sogar drei, wenn der SV Westrich vielleicht auch, je nachdem wie man da in die Saison startet, drei ambitionierte Teams aus dem Dortmunder Westen.
Soweit würde ich, glaube ich, noch nicht gehen. Also ich glaube, da muss ich dann schon zeigen, wie lange das Bestand hat, beziehungsweise über wie konstant du dann deine guten Leistung bestätigen kannst. Das ist natürlich dann auch immer so die große Herausforderung einer erfolgreichen Vorbereitung. Ich glaube, Robin Diekmann, der steht so ein bisschen sinnbildlich gerade dafür, der scheint richtig Spaß zu haben, der ist in Topform und ja, bei allem Respekt natürlich momentan oder inzwischen in einem Alter, wo das nicht mehr ganz so selbstverständlich ist, dass der dir mal eben so ein Vorbereitungsturnier auch stellenweise kurz und klein schießt, wie es Florian Gonnrum für Westfalia auch gerade getan hat. Ja, was wäre für Menge denn Erfolg in der neuen Saison, wenn sie im oberen Drittel irgendwie mitspielen?
Lange oben mitspielen und dann gucken, was geht. Also ich glaube, das wäre schon der größte Erfolg. Ich find's jetzt zu wenig zu sagen, wir wollen bloß nicht absteigen nach der letzten Saison und den Klassenerhalt schaffen. Ich glaube, da steckt einfach zu viel Qualität auch in den Spielern, die sie da jetzt noch haben. Das haben sie gezeigt jetzt beim Josef-Spranke-Cup, auch wenn es ein Vorbereitungsturnier ist, aber auch zu viel Qualität im Drumherum im Verein. Also die haben da eine ganz große Basis und aus der lässt sich sehr viel rausholen und sehr viel machen. Und wenn man dann am Ende ganz lange vielleicht oben mit dabei ist, unter den ersten 5, 6, 7 Mannschaften, vielleicht den einen oder anderen oben ärgert, vielleicht auch mal zwischendurch auf Platz 1, 2 oder 3 steht, dann war es am Ende vielleicht eine erfolgreiche Saison und ja, vielleicht werden wir auch komplett überrascht. Ne? Also ich glaube, auch in Hooker wird man vielleicht sogar noch größere Ambitionen erhegen.
Ja, ich glaube, wenn Mengen unter die ersten 4, 5, 6 kommt, ist das sogar ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja. Gucken wir auf Westfalia Hokade. Ich weiß nicht, wie viele Tore Florian Gonnrum gemacht hat. Er hat auf jeden Fall die Torjägerkanone sich gesichert beim Heimturnier am Ende. Hat es für den Sieg nicht gereicht. Ist sicherlich der ambitionierteste Bezirksligist aus der Bezirksliga 10. Man könnte auch sagen, eigentlich müssen die aufsteigen mit den Verpflichtungen oder mit dem Kader, den sie haben. Dass den Zinger das ganze letzte Jahr gefehlt. Der hat davor das Jahr über 30 Tore geschossen. Jetzt kommt Florian Gonnrum. Das wird der beste Bezirksliga-Stürmer weit und breit sein. Da müssen wir, glaube ich, uns nicht viel vormachen. Und trotzdem wären sie ja fast aufgestiegen in der vergangenen Saison. Welchen frühen Eindruck hast du von der Westfalia?
Sehr guten, sehr ausgeglichenen. Genau den man eigentlich erwartet. Also es ist ein guter Mix aus jungen, talentierten Spielern, die mittlerweile gar nicht mehr das Wort Talent irgendwie für sich reklamieren können, weil sie mittlerweile zu gestandenen Bezirksliga-Spielern gehören, wie Dustin Singh beispielsweise. Die dann ergänzt werden einfach durch Spieler wie Florian Gonnrum, der einfach die beste Ergänzung der Saison, glaube ich, ist für eine Bezirksliga-Mannschaft in der ganzen Region, wenn nicht sogar in ganz Westfalen. Dass man am Ende jetzt nicht ins Finale eingezogen ist beim Turnier, ja, ich glaube, da kann man drüber lächeln. Am Ende steht da ein sehr, 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 sehr großes, gutes Event zum zweiten Mal jetzt stattgefunden. Klar, davor gab es den Westcup auch, aber jetzt neu organisiert als Josef Spranke Gedächtniscup vom Westfalia Huckade. Ich glaube, da kann man sich auch selbst auf die Schulter klopfen. Es ist das große Community-Treffen des Dortmunder Westens.
Und auf jeden Fall. Da fehlt ja auch niemand.
Ne? Nee, ein, zwei Clubs aus der Region und dann noch die JK TuS Köln, die auch noch den Weg dahin gefunden haben. Was ich aber auch sehr, 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 sehr schön finde. Das ist ein Team, was eher dann östlich anzusiedeln ist irgendwie.
Aber die müssen ja auch jetzt in der Kreisliga A1 spielen. In der Westliga umso besser, dass sie sich schon mal an die Gegner gewöhnen können.
Da lernt man sich dann schon an kann man sich dran gewöhnen und lernt dann schon mal ein paar Gegner kennen. Okade wirkt, glaube ich, sehr gefestigt. Also da hat sich nicht viel verändert. Man hatte keine schlimmen Abgänge. Das Trainerteam ist zusammengeblieben. Ich glaube, das ist auch eine große Basis mit Matthias Tomaszewski als Chefcoach, Christian Frank als Co. und Tim Babosek als sportlichem Leiter, der ja auch als Spieler immer noch Fäden ziehen kann, trotz seiner Verletzungen, die er hatte in den vergangenen Jahren. Also da ist die Basis wirklich echt ordentlich und da ist die Erwartungshaltung nochmal deutlich höher, glaube ich, dass man halt nächstes Jahr unter die Top, also zu den Top 3 gehört.
Auf jeden Fall. Ich glaube, kurzer Hot Take von mir, der Wechsel von Florian Gondrom wird der einflussreichste Transfer dieses Sommer sein im Dortmund Amateurfußball. Ich glaube, kein einziger Spieler wird ein Team so viel besser machen wie Gondrom, Westfalia Hukade. Ich will noch kurz was anderes, einen anderen Punkt machen, wenn ich spannend fand und auch positiv war, Blau-Weiß Hukade, die sind abgestiegen aus der Bezirksliga, am Ende dann doch relativ sang- und klanglos, also waren dann doch nicht knapp, haben dann auch einen sehr, sehr guten Eindruck einfach erstmal gemacht, finde ich, in den ersten Spielen. Da wusste man auch nicht so ganz, wie sieht das Team aus, wie schlagkräftig sind die gerade am Anfang. Ist das eine Mannschaft, die sofort wieder um den Aufstieg spielen kann? Das wird sich zeigen müssen. Tendenz war sonst eher erstmal vielleicht lieber in der A-Liga etablieren im ersten Schritt. Aber jetzt, finde ich, hat man schon gezeigt, dass man da auch auf einem guten Weg ist. Ein bisschen wie Menge da, auch wenn da der Saisonausgang anderer war. Man hat mit dem VfR Kirchdinde direkt ein Top-Team aus der A-Liga besiegt. Man hat danach sein Spiel gegen Eintracht Dorsfeld gewonnen. Danach nochmal weitere Spiele dann deutlich. Ehe es dann jetzt, relativiert das Ganze vielleicht dann auch gegen die beiden Bezirksligisten Westrich und Westfalia Hucker dann jeweils eine 0-4-Niederlage gab. Aber ich finde, glaube ich, Hucker ist zumindest, haben sie jetzt schon mal deutlich gezeigt, dass man sich erstmal keine Sorgen um sie machen braucht. Ich glaube, das war alles, was man in diesem Turnier erstmal erreichen konnte nach dem Saisonausgang. Das haben sie getan. Schauen wir noch auf zwei andere Turniere. Zwei, die noch laufen. Wir haben es jetzt schon mehrfach genannt, der Kronengreener T-Cup. Das SV Brakel sei genannt mit einigen starken Teams. Wir haben den SV Brakel selber da natürlich als ambitionierten Landesligist. Wir haben den Hombrucher SV, der gerade aus der Westfalenliga abgestiegen ist und sicherlich auch mit die Ambitionen in die neue Saison startet. Und wir haben mit dem TuS Eichlinghofen, dem Kichwörder SC und der SG Massen drei ambitionierte Bezirksligisten, wo ich glaube ich sagen kann, wenn wir einen von denen nächstes Jahr in der Landesliga sehen, dann ist niemand überrascht. Vielleicht werden es auch mehr. Gab auch schon die ersten Überraschungen. Der SV Brakel hat gegen Massen verloren am Samstag dann. Das war das Spiel, was eben zeitgleich stattfand zu Spielplatz 3 mit dem Hacker, des Hacker Cups. Und heute am Sonntag frisch hat der Hombrucher SV gegen A-Ligist SV Berghofen sich mal eben 0-3 Abreibung abgeholt, die Trainer Frank Eigenwillig sicherlich alles andere als gut schlafen lässt heute, denke ich mal. David, auf wen achtest du da besonders in diesem Turnier? Es ist ja, um einmal, vielleicht komplettieren wir einmal die Aufstellung. Also Kichörde und Eichlinghofen wurden genannt, die spielen auch in einer Gruppe, gemeinsam mit Blau-Gelb Schwerin, Bezirksligist aus der Staffel 10. Dann haben wir Brakel und Massen in der Gruppe B, gemeinsam mit A-Ligist Alemannia Scharnhorst. Berghofen und Hombruch spielen zusammen mit A-Ligist Husenkuhl in der Gruppe C. Und die Gruppe D ist so eine, da gibt es Brechten, Wickede und Barob ist eine, ich hätte fast gesagt, eine reine A-Liga-Staffel, aber damit hätte ich den TV Brechten seinen Aufstieg abgesprochen. Da muss man sich noch kurz gewöhnen, TV Brechten hat zwei Aufstiegen plötzlich in der Bezirksliga. Wie siehst du das Turnier? Auf wen achtest du besonders?
Bist genau beim richtigen Club gelandet. Also TV Brechten finde ich super spannend. Ne? Also das ist ein Verein, der hat sich in den letzten Jahren da richtig was aufgebaut, marschiert dann direkt aus der Kreisliga B bis in die Bezirksliga durch. Und wie die sich machen werden. Also ist keine einfache Liga, die Bezirksliga 8. Und da die ersten Eindrücke zu gewinnen, ich glaube, so ein 1-1 gegen Barob sollte man auch nicht zu hoch werten. Barob hat selbst ganz lange um den Bezirksliga-Aufstieg mitgespielt, in den Entscheidungsspielen gegen Kamener SC dann verloren. Das ist so ein Team, auf das ich achte, aber dieser rundum erneuerte Hombrucher SV, der ja unter Frank Eigenwillig jetzt einmal zu neuer Stärke finden soll, auch der ist spannend. Ne? Und dann kriegt man so eine Klatsche dann irgendwie zum Start direkt gegen spielstarken SV Berghofen mit 0-3. Das darf natürlich nicht passieren. Da ist ist die Auftaktniederlage des SV Brake gegen Massen schon ein bisschen anders zu werten. Also SG Massen hat sich da einfach auch nochmal sehr, sehr ordentlich verstärkt. Also Nico Berghorst ist ein Name.
Brakel hat am Freitag ja auch was gespielt gehabt gegen Ablabell.
Das stimmt auch nochmal. Also da hat man einen sehr, sehr ambitionierten Bezirksligisten, der, glaube ich, zu den Aufstiegsanwärtern gehören wird in der Bezirksliga. Das ist für Brakel okay, das ist für Hombruch aber dann nicht okay, gegen einen A-Ligisten aus dem Mittelfeld dann so zu verlieren. Ist aber, glaube ich, auch ein Team, was man im Blick haben sollte und im Blick haben wird. Also der Homburger SV auf jeden Fall. Und in der Gruppe A fand ich einfach schon den Auftakt jetzt spannend mit Eichlinghofen und dem Kirchhörder SC.
Ja, ne?
Weil
ja.
Das sind einfach die beiden Teams, die spielen in der Bezirksliga 6 einfach als einzige Dortmunder Teams gegen Teams aus Schwerte und dem kompletten Sauerland gefühlt. Und die kriegen jetzt schon die Aufstiegsfavoritenkarte von allen zugeschoben. Also die freuen sich, dass die dort in der Teams kommen. Ja, zu Recht auch. Eichlinghofen wollte ja auch in diese Gruppe. Mhm. Da hat man schon das Gefühl, dass dieser Sölder Weg nachgemacht werden soll. Der VfR Sölde ja auch in die Bezirksliga 6 gegangen letzte Saison auf eigenem Wunsch und von dort aus dann aufgestiegen jetzt in die Landesliga. Und Eichlinghofen ja, setzt erste Statements. Also verkauft sich teuer beim Hacker Cup. Gewinnt ja 2-0, das wohl auch sehr souverän. Also Lichtblick bei Kirchhörde war dann vor allem Frederik Westergerling. Dimitrios Kapakidis, der Kirchhörder Trainer, war auch ein bisschen angefressen wohl nach dem Spiel. Hat ihm nicht so direkt gepasst. Ist natürlich nur ein kleiner Vorausblick auf die Saison, aber das könnte interessant und spannend werden.
Auf jeden Fall. Ich glaube, als die Gruppen ausgelost worden sind und man die Konstellation gesehen hat in Eichlinghofen und Kirchhörde, hat man auch nicht gedacht, dass das quasi ein vorweggenommenes Saisonspiel dann sein wird. Aber nein, ich finde es irgendwie besonders cool, hatte ich glaube ich schon mal an dieser Stelle gesagt, dass die Turniere halt auch so die verschiedenen Himmelsrichtungen Dortmund irgendwie abdecken. Also man sieht dann jetzt hier ein, zwei Mannschaften, die sonst eher nicht bei den Turnieren vertreten wären. Ne? Brechten, gutes Beispiel. Wickede, Husenkuhl, Scharnhorst, selber ja auch. Ist eine runde Sache da mal wieder. Ich bin mal gespannt, wie der Homburger SV sich aus dieser Auftaktniederlage rausmanövriert und dann doch noch die K.O.-Runde erreicht. Und natürlich ist, glaube ich, die Gruppe von Westfalia Wicke da auch deswegen spannend, weil man direkt einen kleinen Geschmack bekommt, wo die Westfalia steht. Man spielt jetzt gegen
Bezirksliga. Auch Wicke, ne? Ja.
Meine ich ja genau. Man spielt jetzt gegen einen Bezirksliga-Aufsteiger und den besten A-Ligisten, der es nicht geschafft hat, mit Rot-Weiß Barob. In dieser Liga treten sie dann jetzt eben an. Da sieht man dann eben, ja, was auf die Westfalia zukommt und ob sie dieses Jahr dann endlich, hoffentlich, eine konkurrenzfähige Mannschaft haben und dann in der A-Liga der Klassenverbleib gelingt. David. Das letzte Turnier.
Die Hörder Stadtmeisterschaften. Ja, die dürfen nicht unterschlagen, wenn wir über die wichtigen Turniere hier in Dortmund dann direkt mal sprechen. Ist auch losgegangen vergangene Woche am Donnerstag. VfL Hörder hat sich den Start ein bisschen anders, glaube ich, erhofft. 0-3 gegen den VfR Sölde 2. Die aber auch direkt gesagt haben, als Bezirksligist haben wir den Anspruch, das Turnier zu gewinnen. Und das haben sie direkt mal untermauert. FC Wellinghofen hatte keinen günstigen Starter in der Gruppe A, als B-Ligist gegen die Sportfreunde Söllholz mit 0-3 verloren, dann gegen den VfL Hörde mit 2-8, da ist das Turnier dann auch ganz schnell vorbei. Und in der zweiten Gruppe, der SV Berghofen, mischt dann auch auf zwei Turnieren mit.
Ja, das ist mir dann gerade auch aufgefallen.
Unter anderem ja gegen TSC Eintracht Dortmund mit 1-2 knapp verloren. Der Hörder SC spielt 2-2 gegen Holzen Sommerberg, also zwei Teams mit Aufstiegsambitionen, also eigentlich durchgehenden Aufstiegsambitionen in den vergangenen Spielzeiten, treffen aufeinander, können sich dann auch schon mal testen. Das ist, glaube ich, auch immer ganz schön. Und das ist halt so ein Turnier, wo halt dann vor allem Kreisliga-Mannschaften, Kreisliga-A-Teams zusammenkommen und man so einen ersten Vorgeschmack bekommt, wie gut sind die eigentlich. Mhm. Also die Hörder-Teams, da wissen viele, die sind unangenehm zu spielen während der Spielzeit. Da tritt man auswärts eher ungern an. Hörder SC auch sehr spielstark. VfL Hörde auch immer mal wieder ein paar richtig gute Zocker am Start gehabt. Und die gehörten halt immer dazu, dass man die ins obere Drittel der Liga irgendwo eingerechnet hat. Und da kriegt man so einen kleinen Vorgeschmack. Und das ist wirklich schön, dass es das Turnier in der Form gibt. Passend auch mit den Teams, die ja so fast in direkter Nähe sind, also SV Berghofen, da fährt man, glaube ich, gefühlte 5 Minuten einfach nur rüber, auch von Holzen-Sommerberg aus. Es ist dann auch nur einmal über die Wittbrücker Straße rüber und dann ist man schon beim VfL Hörde am Goi-Stadion. Also da tut's gut, das Turnier einfach zu haben als kleinen Vorbereitungscheck für die Kreisliga-Saison.
Das ist, glaube ich, das Turnier, wo die Teilnehmer alle am nächsten zueinander sind von der Spielstärke auf. Wir haben 8 Mannschaften, Wellinghofen spielt in der B-Liga, der VfL Sölde 2 in der Bezirksliga und sonst haben wir ausschließlich A-Ligisten, davon A-Ligen und Aufstiegsambitionen. Und ich hoffe, der SV Berghofen hat alle Ansetzungen vorher gecheckt für mögliche K.O.-Spiele und wir müssen nicht in 1 oder 2 Wochen hier über den SV Berghofen sprechen. Also das ist natürlich auch echt spannend. Also die haben natürlich jetzt gerade keine anderen Vorbereitungsturniere und die haben am 19, das war am Freitag gespielt, die haben am Sonntag, also heute gespielt, die spielen am Montag, am Mittwoch, am Freitag, also schön im Zweitagestakt. Dann das Wochenende haben sie zumindest erstmal planmäßig in Brake spielfrei. Ich bin gespannt. Und das Gute für euch ist, ihr könnt all diese Spiele, über die wir gerade gesprochen haben, live bei uns sehen bei den Ruhrnachrichten auf www.rn.de/sporttv. Wir sind überall 90 bzw. 80 Minuten lang. So lange gehen ja viele Vorbereitungsspiele nur. Für euch dabei mit Kamera und Kommentator, Stream übertragen. Alle Spiele live plus dann das Ganze natürlich auch nochmal in voller Länge als Wiederholung. Textlich sind wir auch dabei. Unsere Reporter sind für euch vor Ort, bringe ich dann auch die besten Geschichten mit. Also ich glaube, der Dortmunder Fußball, der findet in großen Teilen auf den hier so wichtigen Vorbereitungsturnieren statt und dazu erfahrt ihr wirklich bei uns alles, was ihr braucht und vielleicht auch noch einiges mehr. Das legen wir euch auf jeden Fall ans Herz, www.rn.de/dosport. David, damit haben wir es, glaube ich.
Eine Sache hätte ich noch, ja, ganz kurz. Wir haben jetzt viele Turniere besprochen, aber den 50-Jahre-Cup, den erwähnen wir auch noch an der Stelle.
SG Lütgen
Dortmund. Die SG Lütgen Dortmund, die sich dann letzte Woche, glaube ich, einen Tag vor Turnierbeginn, glaube ich, bei dir war es, glaube ich, gemeldet hatte und gesagt hatte, ey, ja, wir haben auch noch ein Turnier und ist vielleicht nicht so prominent besetzt wie, wie dann der Josef-Spanke-Cup. Eher ein paar Zweitvertretungen dabei, aber trotzdem ein paar ambitionierte Mannschaften auch. Und wenn man da allein schon sieht, dass Westfalia Huckade auch dort teilnimmt, auch dort mitmischt und das auch, glaube ich, in nicht allzu schlechter Besetzung.
9:0 haben sie heute schon irgendwen weggeschrubbt, wobei irgendwen klingt etwas despektierlich, es war Helwig Lütgen Dortmund.
Genau, oder der VfR Kirchlinde, die ja auch zu den spielstarken Kreisliga-A-Teams gehören. Also auch da werden wir euch, gerade wenn es dann eher heiß wird, so Richtung Halbfinale, Finale, werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und ihr kriegt da auch noch die Info, wie es da dann zu Ende gegangen ist. Sollte an der Stelle noch erwähnt sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Davon lebt der Dortmund Amateurfußball, von Turnieren allen Himmelsrichtungen und allen Spielstärken. Aber jetzt gehen wir raus. Wir haben hier schon Fenster aufgemacht während der Aufnahme. Es ist ein wenig stickig geworden. Wir verabschieden uns in den Sonntagabend oder wann immer ihr uns hier gerade hört. Macht's gut, bleibt uns treu und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Vierte Halbzeit ist ein Audioprodukt der Ruhrnachrichten. Folge uns gern auf Social Media und abonniere und bewerte unseren Podcast. Du hast Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an sportredaktion@lensingmedia.de.